Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem ersten Johannesbrief, aus dem zweiten Kapitel, die Verse 15 bis 17. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Im Zusammenhang mit dem tragischen Geschehen um Achan in Josua Kapitel 7, der sich von seiner Begierde, von seiner Habgier nach materiellem Reichtum verführen ließ, haben wir unter anderem auf dieses Wort hingewiesen: Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Heute und am kommenden Sonntag wollen wir etwas intensiver auf dieses Wort aus dem ersten Johannesbrief eingehen. Heute wollen wir klären, was denn mit diesem Wort nicht gemeint ist. Denn oft ist dieses Wort im Laufe der Kirchengeschichte, und das gilt auch für unsere Zeit, missverstanden worden, falsch verstanden worden. Also, was ist mit diesem Wort nicht gemeint? Es bedeutet nicht, dass es in dieser Welt, die Gott so wunderbar geschaffen hat, nach dem Sündenfall nichts Schönes und nichts Dankenswertes mehr gäbe. In seiner Rede an die Bewohner von Lystra betont Paulus die Güte Gottes im Umgang mit den heidnischen Völkern. Wir lesen das in Apostelgeschichte Kapitel 14, sind bekannte Worte, aber ich will sie uns noch einmal vorlesen. Apostelgeschichte Kapitel 14, von Vers 15 an. Wir predigen euch das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt von diesen falschen Göttern zu dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat. Zwar hat er in den vergangenen Zeiten alle Heiden ihre eigenen Wege gehen lassen, und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Später grenzt Paulus sich in seinem Brief an Timotheus von den Irrlehrern ab und schreibt 1. Timotheus Kapitel 4, 1 bis 5, folgendes: Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen. Verleitet durch Heuchelei der Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben, sie gebieten nicht zu heiraten und Speisen zu meiden, die Gott geschaffen hat, dass sie mit Danksagung empfangen werden von den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Also es gibt viel Gutes in dieser Welt und Gott hat die Heidenvölker, obwohl er sie jahrhundertelang ihre eigenen Wege hat gehen lassen, doch immer noch reich gesegnet und mit guten Gaben beschenkt. Das haben wir gerade gehört aus der Apostelgeschichte. Und hier im ersten Timotheusbrief grenzt Paulus sich ab von den Irrlehrern, die sagen, also es gibt Dinge in dieser Welt, die sind an sich nicht gut. Dabei geht es nicht um solche Dinge, die nach dem Wort der Bibel wirklich sündig sind und sündhaft sind, sondern auch Essen und Heiraten, also ein Eheleben zu führen und dergleichen. Das lehnten diese Irrlehrer ab und Paulus grenzt sich von ihnen ab und sagt also, das ist nicht der Geist Gottes, von dem diese Leute geleitet sind, sondern alles, was Gott geschaffen hat, alle guten Gaben dürfen wir genießen, mit Danksagung dürfen Gott darüber preisen und loben. Also, es gibt in dieser Welt nicht nur böse Dinge, sondern auch schöne, gute Dinge, die wir als Christen genießen dürfen, mit denen wir umgehen dürfen, für die wir sehr dankbar sein dürfen. Wenn Luther unter der Bitte, unser täglich Brot gib uns heute, nicht nur die Nahrung aufzählt, dann sind das offenbar gute und dankenswerte Gaben Gottes, wenn er hinzufügt, Essen, Trinken, klar, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, fromm Gemahl, fromme Kinder, fromm Gesinde, fromme und treue Oberherren, gut Regiment, gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehr, gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen. Das sind alles gute Gaben Gottes und Luther fasst diese guten Gaben zusammen unter dieser oder unter die See, bitte unser täglich Brot gib uns heute. Es sind also gute Gaben. Eine Verachtung und Geringschätzung dieser Dinge, indem man sich auf 1. Johannes Kapitel 2 beruft, auf unseren Predigtext, hab nicht lieb die Welt, ist also ein falsches Verständnis dieses Wortes und eine Verirrung. Also so darf man dieses Wort aus dem 1. Johannesbrief nicht verstehen, dass man all diese guten Gaben Gottes, an denen wir uns erfreuen dürfen, geringschätzt und sie verachtet. Auch sollte man nicht meinen, dass es nötig sei, sich als Christ von bestimmten Lebensbeziehungen zu lösen oder dass man ein besserer Christ sei, wenn man das täte. Dieser Irrtum machte sich bereits im 2. Jahrhundert nach Christus breit, wie Erich Schnepel in seinem Büchlein Der Weg der Gemeinde Jesu in den ersten 4 Jahrhunderten schreibt. Da meinte man nämlich, wer den Staatsdienst meidet, die Politik meidet, Kultur meidet, Wissenschaft und Kunst meidet, wer ehelos bleibt, kein Fleisch isst, keinen Wein trinkt und so weiter, der sei dadurch ein Christ höherer Art. Welt wurde also zu einem rein äußerlichen Begriff. Und wer die Welt in diesem Sinne verneinte, galt als konsequent und kompromisslos in der Nachfolge Christi. Auch ein falsches Verständnis von diesem Textwort. Auffallend ist, dass diese irrige Einstellung Hand in Hand ging mit einer Verdunkelung des Evangeliums, der Gnadenbotschaft. Von Gnade sprach man im Blick auf die Zeit vor der Bekehrung, dass Gott vergibt, was da gelaufen ist an Dingen, die vor Gott nicht angenehm waren. Aber dann, ab der Bekehrung, lag alles in der Hand des Menschen. Alles war davon abhängig, inwieweit er sich Gott hingab und eben auch bestimmte Dinge verneinte, die zu den guten Gaben Gottes in dieser Welt zählen. Also Gnade umfasste nicht das ganze Leben, so verstehen wir es ja. Unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und unsere Zukunft wird umfasst von der Gnade Gottes in Christus. Dieses Missverständnis damals wurde zurückgeführt auf den Irrtum, dass Gnade nicht mehr wirksam ist und nicht mehr nötig ist nach der Bekehrung. Also es ging um eine Verdunklung der Gnadenbotschaft. Und das führte dann mehr und mehr zu einer Weltflucht bis dahin, dass in späteren Zeiten manche sich total vom menschlichen Verkehr zurückzogen und ein sogenanntes Einsiedlerdasein führten. Wir denken auch an das sogenannte Mönchswesen. Wir sagen es also noch einmal, das ist mit den Worten aus 1. Johannes 2 nicht gemeint, dass man die guten Gaben Gottes in dieser Welt geringschätzt und sie meidet und sich zurückzieht aus dieser Welt, um dann ein besonderes, besseres Leben für Gott und für Christus zu führen. Nun, in diesem Zusammenhang drängt sich uns natürlich die Frage auf die wir jetzt noch etwas näher eingehen wollen. Gibt es etwas, was einen Christen im Umgang mit diesen guten Gaben Gottes in dieser Welt von den christuslosen Menschen unterscheidet? Die Antwort lautet, ein Christ gebraucht diese Dinge, er genießt sie und er hat Freude daran, aber er hängt sein Herz nicht daran. Das ist der Unterschied zu denen, die ohne Gott, ohne Christus ihren Weg gehen. Für die diese Dinge ja auch da sind. Gott lässt seine Sonne scheinen über Gute und Böse, über Gerechte und Ungerechte. Ja? Auch die Menschen, die wir so kennen, die ihren Weg ohne Gott gehen durch diese Welt, werden von Gott reich beschenkt. Sie gebrauchen diese Gaben. Aber Gemeinde Jesu gebraucht eben auch diese Gaben, er freut sich auch an diesen Gaben. Besteht da ein Unterschied? Ja, es besteht ein Unterschied. Wir als Christen gebrauchen diese Dinge, wir freuen uns darüber, wir genießen sie, aber als solche, die ihr Herz nicht daran hängen. Dieser Grundsatz wird uns anhand eines Beispiels aus Psalm 62, Vers 11 gelehrt. Da heißt es, fällt euch Reichtum zu. Es heißt ja nicht, jagt nach Reichtum, sondern fällt euch Reichtum zu. So hängt euer Herz nicht daran. Seid auf der Hut. Der Reichtum an sich ist keine Sünde. Der Reichtum an sich schließt den Menschen nicht aus vom Himmelreich. Und arm sein ist keine Garantie dafür, dass Menschen in den Himmel hineinkommen. Aber es besteht eben die Gefahr, dass man sein Herz daran hängt. Und deshalb mahnt der Psalmist mit diesen Worten, fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Und das gilt für unseren Umgang und unsere Beziehung nicht nur, was den materiellen Besitz angeht, sondern auch für alles andere, was an sich nicht verwerflich ist. Im Gegenteil, was uns Gott in seiner Gnade immer wieder schenkt. Die Frage lautet, woran hängt dein Herz? Das ist eine ganz, ganz wesentliche Frage. Wonach trachtest du an erster Stelle? Was bestimmt dein Denken, dein Reden, deine Entscheidung, dein Umgang mit dem Geld, mit deiner Kraft, mit deiner Zeit? Ist es dein vornehmstes Anliegen, dass Gott sich in dem Allen verherrlichen möge? Woran hängt also dein Herz? Und hier sind wir im Grunde genommen schon auf der Spur dessen, was im ersten Johannesbrief in unserem Predigttext eigentlich gemeint ist und worüber wir dann am kommenden Sonntag, so Gott will, intensiver sprechen werden. Woran hängt dein Herz? Gibt es etwas, was du der Gemeinschaft mit Gott vorziehst? Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich eine Zeit lang in einem Kreis war, der sich vorbereitete auf den Kindergottesdienst. Und dann überschnitt sich die ganze Geschichte mit meinem Interessen am Sport. Zur selben Zeit, als man sich traf, um sich vorzubereiten auf den Kindergottesdienst, da hatte ich auch meine Sportstunde. Und da sagte der Pastor zu mir, es kommt immer darauf an, was einem wichtiger ist. Und das habe ich bis heute nicht vergessen, dieses Wort. Gibt es etwas, was dir wichtiger ist als die Gemeinschaft mit Gott? Gott will grundsätzlich den ersten Platz in unserem Leben einnehmen. Er will in allem den Vorrang haben. Er will uns ganz für sich allein haben. Ist uns das eigentlich bewusst? Gott will dich ganz für sich allein haben. Er möchte, dass wir heilig sind. Und heilig heißt abgesondert, abgesondert für Gott. Heilig hat auch die Bedeutung von anders. Darin unterscheiden wir uns also von Menschen ohne Gott, ohne Christus. Wir sind abgesondert für Gott. Er hat uns erkauft mit seinem Blut, der Herr Jesus, wir gehören ihm, wir sind abgesondert für Gott. Und genau das erwartete Gott von unserem Glaubensvater Abraham, sich abzusondern. Als der Befehl an ihn erging, geh aus deinem Vaterland, geh aus deiner Verwandtschaft, geh aus deines Vaters Haus, dann beinhaltete das, geh für dich allein, sonder dich ab. Isoliere dich, wandle vor mir, hab es ganz allein mit mir zu tun. Und das ist der Wille Gottes auch für uns, die wir dem Geiste nach ja Abrahams Kinder sind, wie uns der Galaterbrief das ausdrücklich sagt. Abraham ist ja nicht nur der Vater der Gläubigen aus dem Volk Israel, sondern er ist auch der Vater der Gläubigen aus den anderen Völkern. Er ist der Vater vieler Völker. Alle, die an Christus glauben, haben Abraham zum geistlichen Vater. Und da geht es auch für uns auf diesem Wege der Absonderung für Gott. Mittendrin in dieser Welt, abgesondert sein für Gott, ausschließlich für ihn da zu sein. Nur so konnte Abraham ein Segen sein für die Völkerwelt. Und nur so können auch wir ein Segen sein für die Völkerwelt, für Menschen in unserem Umfeld und auch die guten Gaben Gottes genießen, wie es vor Gott recht ist. Gott will also, dass wir mit Asaf sagen können, Psalm 73, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Es gibt nichts in dieser Welt, was ich dir, Vater im Himmel, vorziehe. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Gott selbst, die Gemeinschaft mit ihm, sollte uns wichtiger sein als alles andere. Der Geber wichtiger als die Gaben. Gott sollte uns also konkurrenzlos wichtig sein. Und das ist sicherlich auch ein großes Problem, das uns oftmals und von Natur aus erst recht, wir werden gleich noch darauf zu sprechen kommen, die Gaben, die guten Gaben Gottes, mit denen er uns beschenkt, dass uns die wichtiger sind als er selbst, als er, der Geber dieser guten Gaben. Haben wir den Herrn lieb? Hängt unser Herz an ihm? Ist das Wirklichkeit für uns? Reden wir uns das nicht nur ein, sondern ist das Wirklichkeit für uns? Dann werden wir alles Schöne und Staunenswerte in unserem Leben immer wieder in Beziehung zu Gott setzen. Wir werden zum Beispiel den menschlichen Körper, der ja ein Wunderwerk ist, nicht nur so ansehen wie die Menschen ohne Gott, ohne Christus, sondern wir werden darüber Gott in seiner Schöpferherrlichkeit, in seiner Genialität loben und preisen. Wir werden unsere Mahlzeiten nicht einnehmen, ohne Gott von Herzen dafür zu danken und für alles andere, an dem wir uns erfreuen dürfen. In jedem Lebensbereich ist unser Gott als der Geber guter Gaben einbezog. Wir können nicht anders, als Gott über allem zu loben und ihn zu ehren. Der Herr Jesus weist ja hin auf das Wesen der Generation unmittelbar vor seiner Wiederkunft. Er vergleicht diese Generation mit den Menschen zur Zeit Noahs. Und er sagt, diese Leute waren geprägt davon, dass sie an sich keine verwerflichen Dinge taten. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, alles gute Dinge, aber sie achteten es nicht. Das heißt also, sie merkten nicht auf, als Gott mit ihnen reden wollte, durch Noah, durch den Bau der Arche. Sondern sie gingen ganz in diesen Dingen auf, ohne Gott die Ehre zu geben. Gott spielte im Grunde genommen für sie gar keine Rolle. Der Herr Jesus sagt, die Menschen in der letzten Zeit, unmittelbar vor seiner Wiederkunft, werden genauso sein. Und es werden nur wenige sein, wie es damals nur wenige waren, die in die Arche gingen. Es werden nur wenige sein, die an Christus und seinem Heil festhalten. Ein wichtiger Hinweis, so denke ich. Ferner werden wir bei aller Dankbarkeit für das Gute, das wir empfangen, immer eine gewisse Distanz zu allem in dieser Welt, womit Gott uns beschenkt haben. Und darüber schreibt der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief, in Kapitel 7. Das sage ich aber, liebe Brüder, die Zeit ist kurz, fortan sollen auch die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keinen, und die weinen, als weinten sie nicht, und die sich freuen, als freuten sie sich nicht, und die kaufen, als behielten sie es nicht, und die, die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie nicht, denn das Wesen dieser Welt vergeht. Das heißt, dass die Welt in ihrer gegenwärtigen Form vergeht, ist vergänglich. Und so haben Christen immer eine gewisse Distanz, selbst zu den guten Dingen in dieser Welt, mit denen Gott uns beschenkt. Sie gehen also nicht darin auf. Sie haben, sie besitzen, sie genießen, als hätten sie nicht, als würden sie nicht genießen. So drückt es der Apostel Paulus aus hier. Ja? Sie freuen sich über diese Dinge, als freuten sie sich nicht. Das heißt also, sie gehen in ihrer Freude nicht völlig auf in den Dingen dieser Welt. Und genauso auch, wenn sie traurig sind. Sie gehen nicht unter in dieser Traurigkeit, sondern werden gehalten, von Gott her gehalten, in ihrem Herzen. Wir werden also bei all unserer Dankbarkeit für die guten Gaben Gottes in dieser Welt und bei der Freude, die wir darin haben oder daran haben, doch nicht ganz darin aufgehen, wie die Menschen ohne Gottes tun. Unsere letzte Erfüllung kann niemals in den sichtbaren irdischen Gaben liegen. Das ist doch ganz klar. Nicht wahr? Eigentlich sollten wir das alle sofort bejahen können. Selbst wenn uns bestimmte Wünsche erfüllt werden, wie geht es dann nach der Weise oft, an jeder Wunsch, wenn er erfüllt, kriegt augenblicklich Junge. Ja, dann kommt der nächste Wunsch. Wir können nicht unsere letzte Erfüllung in den Dingen dieser Welt finden. Und mögen sie noch so gut sein und an sich noch so wünschenswert sein und von Gott auch gewollt sein. Aber darin aufzugehen, das können wir nicht. Unsere letzte Befriedigung darin zu finden, ist unmöglich. Nicht nur für den Weltmenschen, sondern auch für uns, die wir zu Christus gehören. Und wir werden auch nicht bitter sein und bleiben oder bleiben und im Selbstmitleid versinken, wenn uns der eine oder andere Wunsch versagt bleibt. Zeitweise versagt bleibt oder vielleicht für immer versagt bleibt. Vielmehr werden wir still und zufrieden unseren Weg gehen als solche, die sich satt sehen am Bilde Gottes. Damit könnte ich euch nun allein lassen mit der Ermahnung und Bitte, doch ja danach zu trachten, euer Herz allein an Gott zu hängen und von daher dann die rechte Beziehung zur Welt zu haben. Doch das tue ich nicht. Das tue ich nicht. Gott sei Lob und Dank, dass ich das nicht zu tun brauche. Was wäre das für eine Quälerei? Ja? Es ist gut, wenn wir das hin und wieder auch an uns selbst erleben. Dieses sich abmühen und abquälen. Diese Maßstäbe, die Gott setzt in seinem Wort, zu erfüllen. Die Frage ist doch, wie können wir, die wir von Natur Sünder sind und von Natur aus an allem Möglichen hängen und nicht an Gott in der Lage sein, mit Asaf zu beten, wenn ich nur dich habe. Wie ist das möglich? Das ist doch gar nicht möglich für uns, so wie wir von Natur aus sind. Wir sind doch völlig überfordert, völlig unfähig dazu. Und darum wollen wir diese Angelegenheit jetzt zum Abschluss vom Evangelium her angehen. Von der frohen Botschaft, dass wir in dem Erlösungswerk unseres Herrn Jesus, in der Person unseres Stellvertreters, in ihm allein völlig für Gott abgesondert sind. Er, unser Heiland, ist der Einzige, der in vollkommener Weise von sich sagen konnte, wenn ich nur dich habe. Seht mal, je mehr uns das Evangelium aufleuchtet, desto mehr lesen wir auch beispielsweise die Psalmen in diesem Lichte. Wir bleiben nicht bei Menschen stehen, wir bleiben nicht bei David stehen, wir bleiben nicht bei Asaf stehen. Bei David beispielsweise, wenn er im Psalm 119 das Gesetz Gottes preist. Wir bleiben bei diesen Personen nicht stehen und geben uns dann Mühe, genauso zu sein wie sie und eine innere Haltung zu haben, die ihnen entspricht und dem Willen Gottes entspricht. Sondern wir dürfen all diese Worte, auch aus dem Psalmen, zunächst einmal und ganz alleine auf Christus beziehen. So wollen wir sie verstehen. Und so auch dieses Wort aus Psalm 73. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Das ist der Herr Jesus. Der konnte das sagen, in vollkommener Weise. Sein ganzes Herz, 100%, hing an seinem himmlischen Vater, an ihm allein. Von daher konnte er in dieser Welt seinen Weg gehen und seinen Jüngern zum Segen werden und der ganzen Welt zum Segen durch sein wunderbares Erlösungswerk am Kreuz. Sein Herz hing ganz an seinem himmlischen Vater. Und er ist es, der unsere unselige Ich-Natur, die wir mit uns herumschleppen, immer noch, auch als Gläubige mit uns herumschleppen. Ich sage das immer wieder. Und die an allem anderen mehr hängt von Natur als an Gott. Diese unselige Ich-Natur hat der Herr Jesus Christus mit in seinen Tod hineingenommen. Er hat uns davon erlöst. Sein Auferstehungsleben ist nun unser Leben. Sein Herz ist unser Herz. Das ganz an Gott hängt, sein Herz, das ganz an Gott hängt, ist jetzt mein Herz, durch den Glauben an ihn. Wird uns also im Glauben zugerechnet. Wer an Christus glaubt, dessen Herz hängt bereits ungeteilt an Gott, durch diesen Glauben an Christus, der hat das erste Gebot erfüllt. Der muss es nicht erst erfüllen, sondern er hat es erfüllt in Christus Jesus. Das erste Gebot: Ihr sollt keine anderen Götter haben neben mir. Es darf nichts geben, was euch genauso wichtig ist wie ich oder vielleicht sogar noch wichtiger. Das ist erfüllt durch den Glauben und im Glauben an Christus. Dieses Wichtigste, dieses erste Gebot. Das ist Evangelium. In ihm, in diesem Christus, unserem Stellvertreter, hängt unser ganzes Herz an Gott. In ihm allein haben wir das rechte Verhältnis zu Gott und auch das rechte Verhältnis zu den irdischen Gaben, mit denen der Herr uns so reich beschenkt hat. Dann werden wir also nicht mehr sagen, im Blick auf Christus können wir nicht mehr sagen, Sport ist mein Leben, Musik ist mein Leben oder was wir auch immer gerne tun von Natur aus, das ist mein Leben, darin gehe ich ganz auf. Das können wir im Blick auf Christus nicht mehr sagen. Da können wir nur noch sagen, er selbst ist mein Leben. Dieses Leben, das Gott verherrlicht hat, das so ganz an unserem himmlischen Vater hing. Christus in seiner Gnade ist mein Leben. Das heißt also, das Problem, das wir angesprochen haben, wie gehen wir jetzt als Christen mit den guten Gaben um, die Gott uns schenkt, im Unterschied zu denen, die Gott nicht kennen. Die Lösung dieses Problems liegt nicht im eigenen Abstrampeln und eigenem Abmühen, sondern die Lösung dieses Problems liegt in Christus, im Evangelium von der Gnade Gottes in Christus. Das bedeutet eben auch nicht Weltfremdheit oder gar Weltflucht, nicht das unselige eigene sich abquälen unter dem Anspruch des Gesetzes, sein Herz allein an Gott zu hängen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es jemanden unter uns, der, als ich diese Dinge aufgezählt habe, die Gott von uns erwartet, schon abgeschaltet haben. Kann ich sowieso nicht erfüllen. Ah, wir sollten uns dem stellen. Wir sollten uns dem wirklich stellen, aber dann gilt auch Evangelium. Ja? Wenn wir unseren Bankrott vor Gott erklärt haben, gilt Evangelium, dass wir uns jetzt nicht mehr abmühen müssten, unser Herz allein an Gott zu hängen. Auch nicht die Geringschätzung irdischer Gaben, sondern Gottes Gnade in Christus Jesus, unserem Heiland. Das ist die Lösung. Er ist die Lösung dieses Problems. In ihm haben wir die rechte Beziehung zu Gott. In ihm haben wir Freude an Gott und seinem Wort. Und in ihm können wir uns über die guten Dinge in dieser Welt freuen und sie genießen, ohne unser Herz daran zu hängen. Das haben wir in ihm. Das haben wir nur in ihm. In ihm, unserem Stellvertreter, sind wir dem Hängen an den Dingen in dieser Welt gestorben und in ihm, in seinem Leben, können wir uns an dem erfreuen, womit Gott uns beschenkt. Wir haben also eine ganz neue Lebensqualität in Christus, ein ganz anderes Leben. Es ist sein Leben, das jetzt in uns und durch uns mit den Dingen dieser Welt so umgeht, wie es vor Gott wohlgefällig ist. Grundsätzlich haben wir das schon in der Rechtfertigungsgnade, da ist es vollkommen. Und im Blick auf unsere Heiligung, im Blick auf unseren praktischen Glaubensalltag, dürfen wir damit rechnen, dass der Herr selbst das in uns wirkt, was wir von Natur aus nicht haben. Beides nämlich zusammen, dass unser Herz ganz an Gott hängt und gleichzeitig wir uns freuen können an den irdischen Gaben. Das haben wir nur in Christus. Sowohl in der Rechtfertigung als auch in der Heiligung. Und von daher kommt es dann auch zur praktischen Anwendung. Unter dem Geist der Gnade, nicht unter dem Geist des Gesetzes. Dann kommen wir dann noch in diese sogenannte Gesetzlichkeit hinein, von der ja auch diese verirrten Gläubigen gekommen sind, die dieses Wort aus dem ersten Johannesbrief missverstanden haben. Von daher, unter der Gnade, geht es dann darum, dass wir fragen, Herr, wie viel Zeit soll ich investieren, wie viel Geld soll ich da investieren, wie viel Kraft soll ich da investieren? Das ist dann nicht mehr Gesetz, sondern der Heilige Geist will uns von Fall zu Fall leiten und lenken und uns deutlich machen. Hör mal, eine Stunde Klavier spielen am Tag, das genügt jetzt. Ne? Das ist dann kein Gesetz. Dazu erzieht uns der Herr, da führt er uns hin unter den Geist der Gnade. Ja? Oder jetzt ist gut, ne? Du mit deinem Sport, ne? Ist gut. Jetzt übertreib es nicht. Ne? Das ist der liebende himmlische Vater durch seinen Geist, der uns lenkt und leitet, vom Evangelium her. Merkt ihr den Unterschied? Ja? Da ist keine Verneinung dieser guten Dinge. Da ist auch kein Gesetzesdruck, jetzt darfst du das nicht mehr und darfst du das und dieses, ach, hast du wieder zu viel ausgegeben. Na, gut, wenn tatsächlich vor Gott zu viel ausgegeben wurde, dann wird der Heilige Geist uns das zeigen. Er wird uns mahnen, dann dürfen wir Buße tun. Aber es geschieht alles unter dem Vorzeichen der Gnade und nicht des Gesetzes. Unter Gesetz ist Fluch in jeder Hinsicht. Im Blick auf diese Dinge, im Blick auf unser Verhältnis zu Gott, im Blick auf die Gemeinschaft untereinander, unter Gesetz ist Fluch. Und stehst du unter Gesetz, wirst du mit Sicherheit auch andere unter Gesetz stellen. Deshalb ist mir persönlich, wenn ich das mal so sagen darf hier, das immer wichtig, die Dinge erstmal für mich zu klären. Ist das jetzt wirklich etwas, was dir nicht gefällt? Wenn das wirklich etwas ist, was dir nicht gefällt, nicht nur für mich, sondern auch für die anderen, dann musst du das auch verkündigen. Aber lege den Geschwistern keine Last auf, die ich dir nicht auferlege, sagt der Herr. Ja? Die ich ihnen nicht auferlege. Leg ihnen keine unnötige Last auf. Sondern komm von der Gnade her und versuch von daher zu erkennen, was dem Herrn gefällt und was ihm nicht gefällt. Da wird es ganz praktisch. Ja, das bewahrt uns also vor einem falschen Verständnis des Wortes, hab nicht lieb die Welt und den damit verbundenen Irrwegen. Und das allein, das Sein in Christus, befähigt uns zum rechten Umgang mit den guten Gaben Gottes. Auf diesem Weg und auf keinem anderen wollen wir bleiben. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Ja, lieber Vater im Himmel, wie dankbar dürfen wir doch sein, dass wir in Christus einen wunderbaren Stellvertreter haben, dessen Herz, das immer nur an dir hing, der in rechter Weise umgehen konnte mit den guten Gaben in dieser Welt, dass sein Herz nun unser Herz ist. Es wird uns zugerechnet. Und du wirkst es auch in uns durch den Heiligen Geist. Wir stehen unter deiner Gnade, Herr Jesus, nicht mehr unter Gesetz, im Blick auf die Handhabe der Dinge in dieser Welt und im Umgang mit den Dingen dieser Welt. Dafür danken wir dir so von Herzen, da sind wir entlastet und dürfen dich loben und preisen für all das, womit du uns so reichlich beschenkst. Vor allen Dingen natürlich mit der Vergebung unserer Sünden, mit dem ewigen Leben, aber auch dann dankbaren Herzen zu sein für all die guten irdischen Gaben. Amen.